Ja, ich grüße euch an diesem Morgen, an diesem Sonntagmorgen. Erstaunlicherweise ist die Sonne rausgekommen. Ich habe heute Morgen meine Regenjacke angezogen und dachte, es wird Herbst, aber vielleicht wird es heute ja viel schöner, als ich dachte. Und ich wünsche uns einen sehr schönen Gottesdienst hier miteinander. Am Anfang lese ich ja meistens, wenn ich Moderation habe, immer den Wochenvers vor. Ich weiß nicht, wer von euch letzten Sonntag da war und sich noch daran erinnern kann, was wir letzten Sonntag für einen Wochenvers gehört haben. Er wurde sogar zweimal vorgelesen und ich habe versucht, ihn mir zu merken. Und das ist mir tatsächlich auch gelungen. Das war nämlich ein ziemlich anspruchsvoller Vers. Ich lese uns den nochmal vor. Lebt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Eigentlich habe ich vor allem den zweiten Teil von diesem Vers behalten, dass wir gütig und gerecht sein sollen und in der Wahrheit leben sollen. Dachte schon im Gottesdienst, naja, das ist ja ein ziemlicher großer Anspruch. Und ich hatte eine ziemlich anstrengende Woche, muss ich sagen, beruflich irgendwie ja doppelt so viel Arbeit, wie ich das sonst so gewohnt bin. Und da wurde ich an manchen Stellen schon sehr herausgefordert. Zum einen bin ich in den Vorbereitungen mit dabei für den Weltjugendkongress. Wir haben ja den Baptistischen Weltjugendkongress in einer Woche. Und da gibt es doch, je näher dann so ein Termin rückt, doch immer ziemlich viel zu tun. Und ich hatte auch richtig viel zu tun. Und meiner eigentlichen Arbeit hatte ich auch viel zu tun. Vor allem hatte ich mit anstrengenden Menschen zu tun. Und da ist mir zwischendurch immer wieder dieser Satz eingefallen. Ob ich nun besonders gerecht oder gütig war und so, weiß ich nicht. Aber ich fand es gut, dass mir das immer wieder eingefallen ist. Und so möchte ich dann jetzt den Vers für diese Woche vorlesen und ja, nehmt ihn einfach mit in die Woche. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das steht in Lukas 12 und ja, vielleicht ist es ein wichtiger Satz für den einen oder anderen von uns in dieser Woche. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir feiern jetzt Gottesdienst in der Gemeinschaft mit dir. Wir wollen ja intensiv mit dir diese Zeit verbringen. Wir wollen dich erleben, wir wollen uns auf dich ausrichten und wir wollen mit allem, was uns beschäftigt, zu dir kommen. Manches ist leicht, manches ist schwer. Wir wissen, dass wir bei dir an der richtigen Adresse sind. Danke, dass du hier bist, dass du mit uns feierst und dass du auch bei denen bist, die in den Urlaub gefahren sind oder die ja woanders heute sind. Segne du auch die aus unserer Mitte, die heute nicht hier sind. Amen. Ja, wir haben zwei besondere Gäste heute. Das sind Nicole und Markus Witzemann. Ja, die gucken ganz irritiert. Aber ihr seid tatsächlich besondere Gäste, weil ihr zum ersten Mal hier seid, glaube ich. Ja, genau. Nicole wird predigen heute und Nicole und ihr Mann und Markus werden beide uns auch musikalisch unterstützen. Das ist sehr nett von euch, dass ihr das macht. Das finde ich super. Und vielleicht, ich habe gefragt, soll ich euch vorstellen, haben die beiden gesagt, oder Nicole hat jemand gesagt, ja, mach du das mal. Ich kenne die beiden ein bisschen, aber nicht so richtig, vor allem von einem besonderen Spiel, was wir mal zusammen gemacht haben. Aber da erzähle ich mal jetzt nichts von, sondern was ihr bisher so gemacht habt oder was ihr gerade so macht. Nicole ist Pastorin in unserem Bund, hat ein paar Jahre in Westerstede, also kurz vor Ostfriesland von hier aus gesehen, gearbeitet. Und ihr beiden seid jetzt ein halbes Jahr ungefähr, ne? Wieder zurück? Ja, also ein paar Monate wieder in Berlin. Ihr habt ja früher schon hier gewohnt, also nicht ganz neu. Seid beide freiberuflich, du als Pastorin und Markus als Journalist. Genau. Ja, wir sind gespannt auf euch und Nicole wird auch die nächsten beiden Sonntage noch predigen. Volker Tepp, unser Pastor, ist ja gerade mit seiner Familie zur Kur und da haben wir dann Ersatz gefunden. Ja, wir singen jetzt gemeinsam Laudate Omnes Gentes. Das ist nicht Deutsch, das ist Latein, aber wir singen das Ganze auch auf Deutsch, also insofern haben wir auch gleich die Übersetzung. Lob singt ihr Völker alle, Lob singt und preist den Herrn.
Thank you. bin ja froh, dass auch ein paar Kinder hier sind. Die sitzen zwar alle in der letzten Reihe, aber ich glaube, ihr könnt sehen, was ich hier in der Hand habe, oder? Was ist das? Ein Stock, genau. So ein abgesägter Ast. Was kann man denn damit machen? Kann man ganz viel mitmachen, glaube ich. Was? Wölfe verscheuchen. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Also Wölfe habe ich nur im Zoo gesehen, da waren die hinter einem Zaun. Was kann man noch damit machen, außer Wölfe verscheuchen? Ja, genau, das kann man machen, ja. Das machen vor allem die Leute in Süddeutschland gerne. Auf die Alp laufen und sich dann erst eine rote Wurst braten, genau. Was kann man noch damit machen? Dürfen Erwachsene auch mal ihre Fantasie zeigen? Kunstobjekte schnitzen. Bitte? Im Sand malen, ja, sehr kreativ. Lagerfeuer. Ja, also ich habe den Stock aus einem ganz bestimmten Grund mitgebracht. In der Predigt geht es nachher unter anderem um so oder so einen ähnlichen Stock. Und es geht am ehesten in die Richtung, was Matthias gesagt hat, Wölfe verscheuchen. Das trifft es auch nicht wirklich. Es ist noch ein bisschen brutaler. Dieser Stock wurde jetzt nicht wirklich dafür benutzt, aber in der Geschichte, um die es geht, wurde so ein Stock benutzt. Und ich würde euch diese Geschichte gerne mal erzählen. Die ist ziemlich bekannt. Die kennt eigentlich fast jeder, der sich so ein bisschen in der Bibel auskennt. Und solche bekannten Geschichten sind ja meistens wichtige Geschichten. Ja, wenn sie nicht wichtig sind, dann erzählt man die sich nicht so oft. Und ich finde auch, dass diese Geschichte eine ganz wichtige ist und eine bedeutsame. Und in dieser Geschichte kommt ein Mann vor. Und dieser Mann läuft von Jerusalem nach Jericho. Ja, das sind zwei Städte, die liegen so ein Stück auseinander. Da muss man schon eine ganze Ecke laufen. Und dieser Mann läuft da lang. Und das ist eine etwas einsame Gegend. Und während er da so läuft, hört er auf einmal ein Geräusch hinter sich. Da dreht er sich um. Und dann sieht er, wie einige Männer vermummt und mit solchen Hölzern in der Hand auf ihn zugelaufen kommen. Und da erschrickt der Mann sich mächtig. Weil die haben nämlich Böses im Schilde mit ihm vor und die benutzen diese Stöcke als Knüppel. Die hauen voll auf den Mann drauf und schlagen den ganz doll, bis der am Boden liegt und sich nicht mehr bewegen kann. Und dann rauben die den aus, dann klauen die dem alles, was er hat, ja, was ist seine Uhr und das Geld, was er dabei hat und vielleicht noch irgendwas Besonderes zum Anziehen. Und dann lassen die den Mann da halbtot liegen. So steht es in der Bibel, dass er halbtot da liegen bleibt. Ja, und dann laufen die Räuber wieder weg. Tja, jetzt liegt der Mann da und kann nicht mehr aufstehen. Vielleicht ist er auch ohnmächtig und kann gar nicht mehr denken, weiß ich nicht. Aber dann kommt kurz danach ein Mann da vorbei, den gleichen Weg, sieht den Mann da liegen und läuft einfach weiter. Ich weiß nicht, warum er nicht stehen geblieben ist und geguckt hat, aber er läuft weiter. Vielleicht hat er Angst gehabt, oh, wenn der schon zusammengeschlagen wurde, bin ich vielleicht der Nächste, dann laufe ich lieber schnell weiter. Tja, da war der Mann weg. Und dann kam noch ein Mann, den gleichen Weg entlang und sah auch den Verletzten da am Boden liegen. Und was macht er? Der geht auch weiter. Der macht einen großen Bogen um den, um ja nicht zu nah an diesen Mann ranzukommen und dem auch noch helfen zu müssen. Keine Ahnung, warum er dem nicht geholfen hat. Vielleicht hat er keine Zeit gehabt. Nächster Termin, schnell weg. Oder, ich kann kein Blut sehen, wenn ich den jetzt anfasse oder so, keine Ahnung. Tja. Zwei Menschen sind an dem vorbeigelaufen, keiner hat ihm geholfen. Und wenn man verletzt ist, ist ja schon wichtig, dass man schnell Hilfe kriegt. Aber dann kommt noch ein dritter Mann. Und dieser dritte Mann sieht ihn da liegen und kriegt Mitleid. Und denkt, oh, dem muss ich helfen. Ich weiß nicht, ob der sich gut auskannte mit verletzten Menschen. Ja, wer im Krankenhaus arbeitet, kennt sich ja gut aus. Aber der hat gesehen, dass der Mann Hilfe braucht und hat sich den dann näher angeguckt. Und gesehen, dass er schwer verletzt ist. Und er hat gesagt, Mensch, das ist ja gut, dass ich was dabei habe. Dass ich meinen Verbandskasten heute dabei habe. Und dann hat er seinen Verbandskasten aufgemacht. Und dann hat er so Verbandspäckchen gehabt. Aufgemacht. Und hat dann den Verletzten verarztet. Hat aber vielleicht so eine Kopfwunde, hat er den dann so im Kopf gemacht. Oder ums Bein so drum gewickelt. Und dann hat er den verarztet, hat das alles schön sauber gemacht, die Wunden. Und dann hat er den auf seinen Esel getan. Wenn er heute da vielleicht lang gekommen wäre, wäre er vielleicht mit dem Auto gefahren. Dann wäre es noch schneller gegangen. Und dann hat er ihn wohin gebracht? Wo bringt man jemanden hin, der verletzt ist? Wer weiß das von den Kindern? Ins Schwimmbad. Nee, Quatsch, nicht ins Schwimmbad. Ja, genau. Einen Verletzten bringt man ins Krankenhaus. In der Geschichte bringt er den nicht ins Krankenhaus, da gab es vielleicht keins in der Nähe, sondern er bringt den in einen Gasthof. Und das ist ja auch schon mal gut, weil da gibt es Betten, da gibt es ein gutes Essen. Und da hat er den Mann hingebracht und hat dann zum Gastwirt gesagt, pass mal gut hier auf den Mann auf, pfleg ihn gesund und ich bezahle dafür. Und ich komme bald auch zurück und du kriegst Geld von mir. Hier hast du 2 Silbermünzen. Und wenn das nicht reicht für die Pflege, hier, 2 Silbermünzen, dann komme ich zurück und bezahle noch mehr für den. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Geschichte, finde ich. Weil ganz klar ist, was soll man machen? Man soll helfen, wenn man jemanden sieht, der verletzt ist. Und ihr Kinder, ihr könnt das ja jetzt mal üben, wie man das macht, wenn jemand verletzt ist. Es gibt heute, weil Ferien sind keine Kinderstunde, aber der Axel, der geht mit euch zum Spielen raus, der hat auch noch was mitgebracht und ich habe für euch diesen Verbandskasten, da könnt ihr mal üben, wie man so Verbände anlegt. Ja, da könnt ihr euch mal so den Kopf verbinden. Genau, du holst das ab. Guck mal, da sind ganz viele Sachen, das könnt ihr alles benutzen. Und dann können wir euch nachher mal angucken, wie ihr dann gut verbunden aussieht. Ja? Okay, dann gebe ich dir das mal mit. Und dann können die Kinder mit Axel wahrscheinlich nach draußen gehen. Ja, für uns ist diese Geschichte ja ein alter Hut, denke ich mal. Die meisten werden den barmherzigen Samariter kennen. Ganz klar, wenn man Hilfe braucht, dann hilft man dem anderen. Und es gibt ja auch schon den Samariterbund. Ja, das ist ja extra richtig eine Organisation, die anderen hilft. Ich habe aber kürzlich im Fernsehen eine Sendung gesehen, da haben die genau das ausprobiert. Was ist, wenn jemand verletzt am Straßenrand liegt? Das haben die dann richtig so einen fingierten Autounfall, wo ein Mann richtig am Wegesrand so lag und sich nicht mehr bewegt hat. Und die wollten halt testen, halten die Leute an und helfen oder tun sie es nicht. Und ganz klar, wie das immer so in so Filmen ist, die Leute haben natürlich nicht sofort geholfen. Das war eigentlich so wie in der Geschichte, da mussten erstmal eine ganze Reihe Leute vorbeifahren, bis dann tatsächlich mal jemand anhielt und half. Der auch nicht immer unbedingt wusste, was er machen soll, aber er hat angehalten und hat helfen wollen. Insofern ist es eine ganz aktuelle Geschichte. Aber ich glaube, es geht auch noch um mehr als nur um dem anderen mal eben helfen, sondern wer ist eigentlich derjenige, dem ich helfen soll oder wer wird mir eigentlich der Nächste? Darum geht es ja eigentlich in der Geschichte. Jesus wird gefragt und erzählt da ja nur diese Geschichte, die ist ja nicht wirklich passiert, um diesen Sachverhalt auch zu verdeutlichen. Ich denke, da wird Nicole uns gleich noch mehr zu erzählen. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Und wir stimmen uns jetzt mit dem nächsten Lied auf die Predigt ein. Und zwar singen wir Jesus, wir sehen auf dich. Ja, Miriam hat es gesagt, der barmherzige Samariter, der ist ja tatsächlich so bekannt wie ein bunter Hund. Wer irgendwie kirchlich sozialisiert ist, der hat, wie die Kinder heute, ihn schon in der Sonntagsschule kennengelernt. Und allenthalben läuft er einen über den Weg, auch eben in Form des Arbeiter-Samariter-Bundes. Und bei den Leuten, oder wenn man das so hört, dann klingelt das ja sofort an, dieser Appell, hilf jemandem, der in Not ist. Und ich denke, das ist sicherlich auch ein Aspekt, der in dieser Geschichte drinsteckt, aber es geht auch noch um viel mehr in dieser Geschichte. Natürlich geht es darum, anderen Menschen zu helfen, die Leute zu sehen in ihrer Situation und nicht erst zu überlegen, ja, was habe ich davon oder könnte mir was passieren? Aber wie gesagt, es geht um mehr. Jesus erzählt diese Geschichte, weil ein Schriftgelehrter, ein frommer Theologe sozusagen, der damaligen Zeit ihm eine Frage stellt. Nämlich, was ist das höchste Gebot? Was ist also die Quintessenz unseres Glaubens? Was ist eigentlich das Wichtigste? Und Jesus antwortet, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Gut, der Schriftgelehrte, der war wohl, lesen wir, mehr daran interessiert, Jesus eine Falle zu stellen und ihn so ein bisschen auf seine Rechtgläubigkeit zu testen. Ich weiß nicht, ob ihr solche Gespräche mit manchen Leuten kennt, die mal so rausfinden wollen, ob ihr denn auch ja so das Richtige glaubt oder wie auch immer. Auf jeden Fall, der will ihn ja so ein bisschen austricksen und sagt dann, okay, richtig geantwortet, gute Antwort, aber wer ist denn eigentlich mein Nächster? Wer ist mein Nächster? Und daraufhin antwortet Jesus ihm mit dieser Geschichte. Die beiden Leute, die da zuerst an dem, der da unter die Räuber gefallen ist, die da an ihm vorbeigehen, da sagt Jesus ja, das sind ein Priester und ein Levit. Also zwei Menschen, die damals am Tempel in Jerusalem gearbeitet haben, die dort ihren Dienst getan haben, die dort eine wichtige Funktion hatten, was den Kult anging. Also zwei fromme Menschen, die sogar heute würde man sagen, ranghoch in der Kirche aktiv sind, gehen an dem Verletzten vorbei. Klar kann man sagen, das sind Heuchler, fromme Heuchler, ganz schlimm. Die sagen das eine und leben das andere. Und ganz schnell ist man ja dabei, die beiden so zu verurteilen und zu sagen, ja, typisch. Aber bevor wir ihnen allzu schnell einen Vorwurf machen, muss man mal einen Blick in das Gesetz des Mose für Priester werfen und Leviten, für die Leute, die am Tempel arbeiten. Da heißt es nämlich, dass ein Priester und auch die Leviten keine Toten berühren dürfen. Es sei denn, es sind die nächsten Angehörigen. Aber da gab es so ganz, ganz strenge Reinheitsregeln, damit sie überhaupt am Tempel arbeiten durften. Und die mussten und wollten sie natürlich befolgen, damit sie auch das, was sie am Tempel zu tun hatten, tun konnten. Und jetzt gehen diese beiden Leute an diesem Menschen vorbei und sehen, der blutet, der bewegt sich irgendwie nicht. Da heißt es ja im Text, er liegt da wie halbtot. Das heißt, wenn man so allzu nah nicht rangehen darf und den Menschen, der da liegt, den auch nicht anfassen darf, dann weiß man vielleicht gar nicht oder wussten die vielleicht gar nicht, ist er jetzt tot oder lebt er noch? Und wenn wir das nicht wissen und ihn anfassen, dann könnte es ja passieren, dass wir uns verunreinigen. Und dann geht so eine ganz dolle Prozedur los, bis man dann wieder am Tempel arbeiten darf und was ist dann mit dem Gottesdienst und so weiter und so weiter. Das heißt, vielleicht waren die beiden gar nicht so hartherzig, wie man das so schnell denkt. Die beiden waren einfach in einer Zwickmühle. Die waren in einer Zwickmühle, dass sie auf der einen Seite gehorsam sein wollten, nämlich
dem Gesetz, das sie zu befolgen hatten, gegenüber. Und auf der anderen Seite lag da dieser kranke Mann. Und sie entscheiden sich dafür, vorbeizugehen. Nun kann man sagen, okay, wir haben das heute nicht mehr so mit diesen Reinlichkeitsgeboten, uns würde diese Sache wahrscheinlich nicht so passieren. Aber vielleicht kommt man so als Christ auch manchmal so in so eine Situation, wo man sich jetzt fragt, darf ich das? Ist das in Ordnung, wenn ich mich auf diesen oder jenen Menschen einlasse? Oder könnte mir da irgendwas passieren, was meinem Glauben schadet oder was nicht so ganz in Ordnung ist? Jesus sagt mit dieser Geschichte oder will mit dieser Geschichte eine Sache deutlich machen oder unter anderem eine Sache deutlich machen. Da ist dieses alttestamentarische Gesetz und alles, was Gott auch so gesagt hat. Aber Jesus hat auch an einer anderen Stelle ganz deutlich gemacht, es geht um mehr. Er hat einmal, was den Sabbat anging, gesagt, der Sabbat ist für die Menschen da und nicht der Mensch für den Sabbat. Und damit sagt er etwas ganz Grundsätzliches, nämlich dass religiöse Regeln, Gesetze, die wir vielleicht auch so aufstellen, niemals wichtiger sind als der Mensch. Und dass es ganz schnell passieren kann in einer Gemeinde, in einer Kirche, in irgendeiner ja anderen religiösen Gemeinschaft auch, dass die Gesetze und die Regeln ganz, ganz wichtig werden und die Menschen, der Einzelne, letztlich daran zugrunde geht, weil man auf die Regeln guckt und nicht mehr auf die Menschen. Der Schriftgelehrte, der hatte genau diese Frage wahrscheinlich auch vor Augen, als er gefragt hat, wer ist denn eigentlich mein Nächster? Und er stellt damit eine Frage, ja, die zum Ausdruck bringt, wer gehört eigentlich dazu? Wer ist nach seinem Sprachgebrauch damals vielleicht rein oder unrein? Wer ist drin, wer ist draußen? Wie gesagt, wir haben diese Aufteilung zwischen rein und unrein vielleicht nicht mehr, aber ich glaube schon, dass Christen immer wieder und es heute auch noch sind, bereit dazu, Regeln, Gesetzen, Hürden aufzustellen, wo sie sagen, der gehört rein, der nicht. Und da sagt Jesus, nee, so funktioniert das nicht. Bei Gott läuft das nämlich anders. Diese Geschichte sagt nämlich nicht nur etwas über uns und unser soziales Engagement aus, sondern die Geschichte sagt vor allen Dingen etwas über Gott aus und wie er mit uns umgeht. Jesus will, glaube ich, mit dieser Geschichte deutlich machen, wie Gott mit Menschen umgeht und wie er sich auf Menschen einlässt. Und was wiederum heißt, wie wir uns dann auf Menschen einlassen können. Wenn man nämlich die Geschichte genau liest, dann merkt man, dass Jesus am Ende anders antwortet, als er eigentlich gefragt war. Gefragt wurde, wer ist mein Nächster? Und am Ende fragt Jesus den Schriftgelehrten zurück, wer ist dem Menschen da am Straßenrand der Nächste gewesen? Also der Schriftgelehrte, der fromme Theologe, der will irgendwie so nach drinnen und draußen richtig und falsch aufteilen und damit sozusagen seine fromme Welt ordnen. Aber Jesus sagt, wenn du das Gebot, was ich dir eben als das Höchste gesagt habe, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst, wenn du das ernst nimmst, dann ist deine Frage von vornherein falsch gestellt. Weil wenn du dieses Gebot ernst nimmst, dann fragst du nicht mehr danach, lebt dieser Mensch richtig, ist das gut oder schlecht? Natürlich kann man diese Fragen stellen, aber Jesus will mit dieser Geschichte deutlich machen, da werden Grenzen eingerissen. Die zweite Person oder die dritte, die da auftaucht, das ist ja der Samariter. Und der Samariter ist ja jemand, oder der war für einen frommen Juden damals jemand, der garantiert falsch war. Der hat sich von vornherein disqualifiziert. Der hatte falsche theologische Ansichten. Der war im falschen Tempel. Der gehörte zum falschen Volk. Mit dem durfte man nichts zu tun haben. Und dieser Samariter, den stellt Jesus, dem Frommen sozusagen, als Vorbild hin. Und damit sagt er ja auch schon etwas aus. Da sagt er, da ist einer, der in deinen Augen eigentlich total falsch ist. Der falsch lebt, der falsch glaubt. Aber der tut das Richtige. Und der tut das Richtige deshalb, weil er liebt. Und weil er in seiner Liebe Grenzen überschreitet, die für andere da sind. Liebe überschreitet Grenzen. Und was diesen Samariter angeht, glaube ich, da ist noch mehr, da steckt noch mehr dahinter. Das ist nämlich nicht nur das Vorbild, das Jesus hinstellt. Ich glaube, Jesus identifiziert sich selber mit dem Samariter. Wenn wir in der Bibel nämlich nachlesen, dann lesen wir, dass er Mitleid hatte und dass er sich diesem Menschen an der Straße zuwendet. Und das Vokabular, das da verwendet wird, das wird manchmal auch so von Jesus verwendet, dass Jesus auch die Menschen sieht, Mitleid bekommt, sich auf sie einlässt, ihnen hilft. Und ich glaube, auf so eine ganz subtile Art und Weise will Jesus auch sagen, hey, ich bin wie dieser Samariter. Jesus ist der, der sich wirklich auf die Menschen einlässt. Jesus ist Gott, der sich auf die Menschen einlässt, auf ihr Leben, auf so, wie es nun mal ist, mit den Scherben, mit denen, was kaputt ist. Darauf lässt sich Gott ein und reißt damit Grenzen ein und überwindet Grenzen und teilt eben nicht mehr ein zwischen du bist in Ordnung, mit dir will ich was zu tun haben und du bist irgendwie nicht in Ordnung, mit dir will ich nichts zu tun haben. Also diese Geschichte sagt nicht nur etwas über unsere Liebesfähigkeit und darauf, wie wir uns auf Menschen einlassen können oder sollen. Ich glaube, sie sagt auch etwas darüber aus, wie Gott sich auf uns einlässt, wie Gott sich auf die Menschen einlässt. Und Gott reißt in seiner Liebe Grenzen ein und lässt sich auf Menschen ein, die am Straßenrand liegen, die bluten. Und manchmal ist das ja mehr innerlich als äußerlich. Und so, denke ich, ist diese Geschichte, wie gesagt, noch mehr als nur so ein sozialer Appell. Sie sagt etwas, vor allen Dingen dem Frommen, so lieb Gott. Und da, wo du oft einteilst, zwischen richtig und falsch und drinnen und draußen, so macht das Gott nicht. Ich glaube auch, dass diese Geschichte nicht nur ein Appell ist, an den Schriftgelehrten zu sagen, so, sei mal ein bisschen netter und hilfsbereiter. Ich glaube, diese Geschichte lädt auch dazu ein, sich vielleicht mal mit dem zu identifizieren, der da am Straßenrand liegt, der Mensch. Das ist nämlich ganz interessant, in der Geschichte kriegt jeder sozusagen so ein Etikett aufgedrückt. Da ist der Samariter, da ist der Priester, da ist der Levit und der da am Straßenrand liegt. Das ist ein Mensch. Ein Mensch, der unter die Räuber geraten ist und der da jetzt verblutend mit seinen Wunden liegt. Ein Mensch, der sich selber nicht helfen kann. Ein Mensch, der ja sozusagen am Boden liegt und der auf einmal Hilfe bekommt. Hilfe von jemandem. Ich glaube, die Geschichte lädt auch den Schriftgelehrten ein, mal zu sagen, versetz dich doch mal in diesen Menschen hinein. Du bist fromm. Du fragst danach, wie du richtig leben kannst. Du fragst danach, wie du alles richtig machen kannst und auf der richtigen Seite sein kannst. Du fragst nach deiner Pflicht, was muss ich tun, um vor Gott zu bestehen oder was auch immer, ein gutes Leben zu führen. Was muss ich tun? Was muss ich sein? Wie muss ich leben? Aber ich glaube, in dieser Geschichte steckt auch die Einladung an diesen frommen Menschen. Lass doch mal dein frommes Pflichtbewusstsein an der Seite. Schieb es mal weg. Deine krampfhaften Bemühungen, Gott zu gefallen und es immer alles richtig zu machen. In all dem hast du vielleicht das Wichtigste vergessen. Und das Wichtigste für uns, für jeden Menschen, ist es zuerst, sich von Gott